Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Bernd Schwarzer als Pastor in der St. Petri-Kirche zu Lübeck. Jetzt hat der promovierte evangelische Theologe seinen ersten Roman geschrieben. Den Krimi »Mein Wille geschehe«, in dem ein Pastor gegen das fünfte Gebot verstößt und einen Mann erschlägt. 7 Jahre dauerte der Entstehungsprozess des Krimis. Ein Buch, dessen Grundidee in einem Biergarten beim Brainstorming zwischen Bernd Schwarzer und seinem guten Freund, dem Thriller-Bestseller-Autor Sebastian Fitzek, entstand. Im zweiten Sommerspecial von Road to Glory spreche ich mit Bernd Schwarze über die Frage, inwieweit die Bibel neu erzählt werden muss, um die Menschen auch in Zukunft abzuholen, über die Schattenseiten von Religion, die Menschen weltweit spaltet und gegeneinander aufhetzt, und seine ganz persönlichen Kritikpunkte an der Institution Kirche. Wir sprechen über die katholische Kirche und den Vatikan als Inbegriff von Bigotterie, Religion als Trost- und Kraftspender und darüber, warum es auch für ihn als Pastor immer wieder Momente gibt, in denen er mit seinem Glauben hadert. Ich wünsche dir inspirierende Unterhaltung mit Bernd Schwarze.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift »Deine persönliche Erfolgsstory« spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von »Road to Glory« mit Alexander Nebel.
Lieber Herr Schwarze, ich begrüße Sie ganz herzlich in meinem Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Herr Nebel, ich bin sehr gern zu Ihnen gekommen.
Sie sind ein promovierter evangelischer Theologe. Sie arbeiten seit mehr als 20 Jahren in Lübeck als Pastor in der St. Petri-Kirche und Sie sind jetzt auch ein Krimi-Autor geworden. Ihr Buch ist gerade veröffentlicht worden, das heißt »Mein Wille geschehe«. Wie kommt ein Pastor auf die Idee, einen Kriminalroman zu schreiben?
Ich probiere mich immer wieder gern in neuen Formaten und Formen aus. Also von mir gibt es nicht nur wissenschaftliche Texte und predigt-andachtsartige Versuche. Ich habe Spoken Poetry, ich habe Lyrik, ich habe alle möglichen Dinge schon mal ausprobiert. Und ja, das ganz große Werk, also tatsächlich mal ein richtiges Buch mit etwa 400 Seiten, das stand tatsächlich noch aus. Aber entstanden ist das Ganze eigentlich bei einem Gespräch mit meinem Freund Sebastian Fitzek, der ja auf dem Markt der Spannungsliteratur ein großer Name ist.
Ein großer Name ist. Ich glaube, das ist einer der erfolgreichsten Krimi-Autoren Deutschlands, zweifellos. Wenn nicht sogar der erfolgreichste.
Er ist wohl der erfolgreichste.
Ja. Also wollen wir nicht tief stapeln.
Ja.
Ist das dann gemeinsam entstanden? Können Sie es präzisieren? Also war das irgendwie mal so ein, weiß ich nicht, weinseliger Abend? Sie haben, also, weil ich habe gelesen, das ist gemeinsam entstanden, diese Idee auf den Weg zu bringen, dieses Projekt.
Richtig. Also es war gar nicht weinselig. Also Sebastian Fitzek trinkt also eher kalorienarme Süßgetränke. Und wir saßen in der Tat in Lübeck in einem Biergarten zusammen und haben was zusammen gegessen. Und eigentlich hatte ich die Idee, dem lieben Sebastian mal eine Idee schmackhaft zu machen. Denn in Lübeck gibt es diese fantastischen gotischen Kirchen. Und wenn man deren Atmosphäre so erspürt, dann ist da etwas magisch, auch ein bisschen spooky mitunter, und da gibt es überall so Nebenräume und Nebengelasse, und ich wollte ihm eigentlich sagen, Sebastian, schreib doch mal einen Thriller, der in so einem Kirchenraum spielt. Und er so war noch so ein bisschen zurückhaltend, aber fing dann an, mit mir gleich zusammen eine Idee zu spinnen, also so ein Geistlicher, der so ein bisschen auf Abwege gerät, und wir haben also einen ganzen Abend lang da mit Zetteln und Schreibern und so weiter ein bisschen skizziert, dann gingen ein paar Plotentwürfe hin und her zwischen uns, und dann habe ich gesagt, Sebastian, willst du das nicht schreiben? Ja, oder schreiben wir das vielleicht zusammen? Und er meinte, nee, also ich habe sowieso gerade 3 andere Bücher in der Mache und ich finde, das ist eindeutig dein Thema und du kannst gut mit Texten, also warum versuchst du es nicht? Und so ist es eigentlich dann losgegangen.
Also es war ursprünglich tatsächlich so eher gedacht, dass Herr Fitzek das ja selbst übernimmt. Das ist dann sozusagen ganz durch Zufall bei Ihnen gelandet, kann man das so sagen. Ne? Also Sie hatten gar nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich dann so der Vorschlag kommt, oder war das vielleicht doch ein Hintergedanke?
Er kannte ja einige Texte von mir er hat immer wieder gesagt, Mensch, also in dir steckt doch dann noch was ganz anderes drin. Schreib doch mal was. Und wie soll ich das machen? Ich habe hier mehr als einen Fulltime-Job. Wann soll ich denn ein solches Buch schreiben? Aber er meinte, sagte, pass auf, also wenn ein Problem da ist, dann meldest du dich bei mir, dann treffen wir uns und so. Es war dann auch in der Tat so, dass ich ja in diesem Feld noch als ziemlicher Neuling auch eine ganze Menge Fragen hatte. Die hat er mir beantwortet.
Und hatten Sie den besten Coach sozusagen, ne? Gut, ein Freund und Coach.
Fantastisch.
Toll.
Unbedingt.
Nun geht's in dem Buch ja um einen Pastor, der eine Todsünde begeht. Er begeht nämlich einen Mord, er erschlägt einen Mann. Und dieser Plot, das ist ja so eine Grundidee, ist das auch gemeinsam entstanden und ist diese Plot-Grundidee also sozusagen in Ihrem Geist entstanden? Oder ist das auch so eine Gemeinschaftsgrundidee?
Ach, das war noch an dem besagten Abend, als wir zusammen saßen.
Ja, ja.
Da war irgendwas, wir müssen wirklich so eine geistliche Figur mal ganz grandios scheitern lassen und in eine sehr schwierige Situation bringen. Und ich sag mal, das fand ich alles ausgesprochen naheliegend, denn ich arbeite nun schon sehr, sehr lange für die Institution Kirche und Pastoren sind so unglaublich freundliche, nette, zugewandte Menschen. Und wenn man denen mal ein bisschen krumm kommt, dann bleiben die immer noch ganz lieb. Manchmal grummelt da was unten in denen drin. Und ich habe gedacht, lassen wir das mal in einer besonderen Situation explodieren.
Ja, und das tut's ja tatsächlich. Und es entwickelt sich ja so, dass dann der Protagonist, der Hauptprotagonist, aus der Sünde so irgendwie das Positive zieht und dann einfach ganz mitreißende Predigten hält. Seine Schäfchen jubeln ihm, also jubeln nicht, aber die sind begeistert, die strömen dann in die Kirche. Und das ist natürlich so eine Wendung, da muss man schlucken. Das ist natürlich ganz schön heftig, dass man aus einem Mord das Positive zieht. Und so, gut, das ist natürlich nicht dann das Ende des Romans, nein, aber... aber das ist natürlich ein Twist erstmal.
Ne? Also ich denke tatsächlich, also wenn es Spannungsliteratur sein soll, dann muss da schon so eine Überraschung drin sein.
Ja.
Da muss schon auch bei den Leserinnen und Lesern so ein kleines Unwohlsein aufkommen. Was passiert hier eigentlich? Und es ist nicht allein dieser Erfolg und dass er aus sich rauskommt. Damit zeige ich auch gerne, nun nicht gerade, dass die Leute mal ordentlich gewalttätig werden und dann geht es ihnen besser. Das bestimmt nicht. Aber die Tatsache, dass es ihm gelingt, tatsächlich einfach mal aus sich herauszukommen, sich seine Gefühle einzugestehen, seine ganzen Zweifel, seine ganzen Fragen auch zu benennen und nicht immer alles schön institutionenloyal, brav abzusalbadern.
Ja.
Das führt dazu, dass er neben allen katastrophalen Schuldgefühlen, es zerreißt ihn auch das Ganze. Und trotzdem muss er zu seiner eigenen Überraschung feststellen, die Leute finden das auf einmal sehr spannend, was ich tue.
Ja, das ist, finde ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, weil jetzt überspringe ich mal ein paar Fragen, die ich dann noch später nachhole. Es geht Ihnen ja generell darum, dass Sie appellieren, die Kirche muss einfach sich mehr Mühe geben, dass sie auch zukunftsfähig bleibt, dass einfach auch in Zukunft die Menschen gerne in die Kirche strömen, dass sie gerne den Predigten zuhören. Und das haben Sie, zumindest habe ich das so recherchiert, sehen Sie das kritisch und sagen, da muss eine Menge passieren. Und also der Protagonist ist ja offensichtlich einer, abgesehen davon natürlich, wie Sie schon sagen, Morde darf man nicht begehen, aber der macht es ja insofern richtig, dass er auf einmal so mitreißende Predigten hält und die Menschen so für sich fasziniert und für die auch Themen und die Aussagen, dass sie wieder kommen. Das ist Ihnen wichtig. Würden Sie sagen, ja, das kann ich nur hinausrufen in die Welt an alle, die für die Kirche arbeiten. Versucht euch einfach mal ein bisschen umzustellen, noch zu öffnen. Wie ist da so Ihre persönliche aktuelle Einstellung zu dem Thema?
Ja, ich rufe schon ein bisschen was raus, auch mit diesem Roman. Ich meine, gleich nach dem Prolog geht's eigentlich los mit dem Wort ausgestorben. Und Benedikt Tewes, dieser Pastor, diese Hauptfigur, fährt morgens am Sonntagmorgen irgendwie so 8:45 in Richtung Gottesdienst und die Stadt ist ausgestorben. Und da kommen auch nur ein paar Leute hin. Also es fängt doch schon damit an. Ja, diese Tradition zu glauben, sonntags um 10 oder gar nicht. Und das ist die Mitte von allem. Und das ist schon lange nicht mehr die Mitte von allem. Sonntags morgens irgendwo hinzugehen und dann eventuell sogar noch singen zu müssen, das finde ich ja selber unangenehm. Also da bin ich nicht fit. Die Leute, die haben Familie, die arbeiten, die wollen dann mal zusammen frühstücken oder irgendwas oder richtig ausschlafen. Das alleine bei vielen diese Uhrzeit, also so magisch verankert ist im Kopf, ist schon ein großes Problem in meiner Sicht. Aber es geht noch um was ganz anderes. Also in diesen Möglichkeiten, die man hat als Pastorin oder Pastor, zu kommunizieren, also mit Menschen wirklich zu interagieren, in ganz anderer Form einzuladen, rituale Begegnungen auch wirklich mal von null an neu zu denken und nicht zu sagen, okay, Glocke läutet, Orgel spielt, Eingangspsalm, Kyrie eleison, hurra. Nein, das funktioniert für einige Leute immer noch ganz toll, aber es ist eine kleiner werdende Gruppe. Und ich sag mal, wir haben das in Lübeck in St. Petri ausprobiert mit einem Format, das wir einmal im Monat regelmäßig machen. Das findet an Sonnabenden um 23 Uhr statt. Und als wir damit vor 20 Jahren angefangen haben, haben uns alle für komplett verrückt erklärt. Niemand wird in einer Stadt von der Größe Lübecks um 23 Uhr zu einer Kulturveranstaltung gehen, die dann auch noch so einen gottesdienstlichen Anstrich hat. Und es kamen gleich 400 Menschen und es bleibt konstant. Das ist eine Zeit, die ganz anders ist und wo die Menschen auch diese Erfahrung machen, nee, ich bin jetzt nicht im Theater. Ich bin aber auch nicht irgendwie in einem Sonntagsmorgensgottesdienst, sondern ich bin zu einer Unzeit an einem ungewöhnlichen Ort und die lieben das.
Ja, aber vielleicht dann auch, also nicht nur vielleicht, dass sie sich dann aber auch mitgenommen fühlen, weil ich glaube natürlich, es gibt sehr positive Beispiele von Geistlichen, die für die Kirche arbeiten. Man muss sich sagen, als Protestant in der evangelischen Kirche glaube ich etwas mehr. Ich will jetzt nicht den katholischen Geistlichen da Unrecht tun, aber dass die einfach doch eher auch etwas moderner sind. Wobei mit modern meine ich nicht anbiedern, aber einfach einen Horizont erweitern und einfach auch ein Gespür dafür haben, was die Menschen bewegt, was die Menschen umtreibt, was die Sorgen wirklich sind und nicht sich in so einer Parallelwelt voller Rituale, das haben Sie ja schon erwähnt, befinden. Ja. Und da, glaube ich, gibt's Ansätze, aber das hakt noch ganz schön.
Also die Rituale, dass es welche gibt, das ist und bleibt Menschen ungemein wichtig. Und es gibt auch viele, die gehen lieber in so einen richtig leicht gruselig altbackenen katholischen Gottesdienst als in einen evangelisch aufgeklärten, weil, naja, da räuchert's und da passieren so
hat
Dinge.
Hat sowas Mystisches
und
sowas.
Ja, ne? Und wenn man tief durchatmet beim Weihrauch, dann kriegt man auch noch irgendwie andere Zustände. Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich, eine Chance besteht und die ist nicht nur bei Evangelischen vorhanden, aber ich sag mal, in der protestantischen Tradition ist man einfach stärker auf die Welt zugegangen, von Anfang an. Das war dem Luther auch so wichtig, dass ihm auch die Kirche schon ein heiliger Ort war, aber nicht so heilig, dass es einfach nur dort die Wahrheit gibt, sondern schon in der lutherischen Kirche war von Anfang an klar, ein Gottesdienst kann überall stattfinden, auch im Freien, auch irgendwo zu Hause. Und ich glaube, da ist schon so ein Trend gewesen, dass der Glaube auch mehr in die Lebenswelt hineinkommt.
Ja, wobei es da auch ambivalente Stimmen gibt, da werde ich später noch mit Ihnen drüber sprechen, dass es auch Menschen gibt, die sagen, die Kirche muss sich öffnen, sie darf aber auch nicht zu modern werden. Aber das ist ein anderes Thema, was ich auch sehr spannend finde. Da sprechen wir später noch drüber. Nochmal jetzt zurück zu Ihrem Roman. Das Buch hat ja auch theologisch-philosophische Einschübe, also es regt zum Nachdenken an und Sie behandeln Themen wie Schuld, Vergebung, aber auch Sexualmoral der Kirche finde ich auch ein sehr wichtiges Thema. Ja. War das Ihnen dann auch klar, dass Sie sowas verarbeiten möchten? Man hätte, weil das bietet sich natürlich auch an, also solche Themen mit zu verweben in einem Kriminalroman, der in der Kirche spielt.
Also es gibt eine ganze Reihe von Kriminalromanen, in denen Geistliche eine Rolle spielen oder in denen die Atmosphäre kirchlich, geistlich, klösterlich ist. Aber da ist mir oft aufgefallen, das kommt mir immer so ein bisschen folkloristisch rüber. Also die haben dann irgendwie bestimmte Klamotten an und sind alle irgendwie so ein bisschen von vorgestern. Aber das war nicht das, was mich interessiert hat, sondern mich hat total interessiert, also wo in dieser Handlung, in diesen ganzen Krisen, in die Figuren hineingehen, ist tatsächlich auch die religiöse Tiefe der ganzen Sache. Und ich habe das auch früher schon, wenn ich in St. Petri mal Krimi-Lesungen oder eine Krimi-Nacht angekündigt habe, gerne in meiner Anmoderation darauf hingewiesen, wie viel eigentlich eine religiöse Erzählung oder zum Beispiel auch so eine biblische Heilsgeschichte, wie viel Verwandtschaft sie eigentlich mit dem Kriminalroman hat. Also man hat dafür einen Augenblick eine gute Ordnung, alles ist schön, rums, geht aber durch einen Sündenfall, durch eine Mordtat, durch eine Kränkung der Gerechtigkeit, alles durcheinander. Und dann wird im Erzählen ein Weg gesucht, um diese Ordnung oder eine andere Ordnung wiederherzustellen. Und nichts anderes begegnet uns eigentlich in den Erzählungen der großen Religionen.
Insofern hat sie es angeboten. Es ist aber auch so, dass ihr Buch neben diesen wichtigen, aber auch schweren Themen eine ordentliche Portion schwarzen Humor bietet, also auch satirische Einschübe. Ja. Ist das demnach auch die Art von Humor, die sie privat auch reizt, also die, über das sie lachen können? Weil Humor ist ja immer, also das, da darf man ja nicht drüber streiten. Also Humor hat ganz viele Facetten, aber die Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf Humorarten. Und ja. Würden Sie sagen, so schwarzer Humor, doppelbödiger Humor, das ist eher so Ihr Spielfeld?
Sie haben gefragt, ob ich das auch sozusagen, ob das auch mein privater Humor sei.
Ja.
Ich glaube, meinen privaten Humor würde ich Ihnen nicht mal zumuten. Der ist, glaube ich,
auch ich bin Nummer. Da ganz entspannt.
Aber es gibt ja auch Menschen, die hören sich das jetzt an, was wir hier erzählen.
Und genau.
Ich will ja doch möglichst sympathisch rüberkommen und nun nicht komplett irgendwie mich unmöglich machen. Nein, das ist mir total wichtig. Also ich glaube, ich habe auch durchaus so eine gewisse Schwermut und eine gewisse depressive Neigung. Und ich glaube, mein größtes Potenzial, mich da immer wieder rauszuziehen, ist, alles nicht nur ernst zu nehmen und vor allem mich selber nicht. Und ich glaube, auch diese ganzen Debatten, die wir im Moment überall hören, welcher Humor geht und über welche Gruppierungen
Political
Correctness keine Witze mehr machen sollte und so weiter und so fort. Ich stelle immer fest, weil ich kenne einige wirklich derbe Humoristen und die kommen damit durch, weil sie aber auch einfach sich selbst nicht so schrecklich ernst nehmen, weil sie wirklich über sich selber auch lachen können. Und dann geht das. Und insofern ist der schwarze Humor auch an Stellen, wo es wirklich um schmerzhafte Themen geht, auch zumindest möglich, auch wenn er nicht allen gefällt.
Humor ist was unglaublich Subjektives und ich finde es auch gut, dass man das dann auch durchlebt und dazu steht, weil dieser kleinste gemeinsame Nenner, dass man irgendwie allen gefallen möchte, das kann in meinen Augen auch gar nicht funktionieren. Also da, entweder mag man das oder man mag es nicht und das Risiko muss man aber eingehen. Es kann natürlich Leute geben, die dann sagen, nee, das ist gar nicht meine Art von Humor und das finde ich irgendwie nicht schön, aber so ist das halt.
That's life. Klar, und man kann sich auch ein bisschen, sagen wir mal, an Lebens- und Berufserfahrung abarbeiten. Es gibt so ein, zwei Stellen, wo dann, ich erinnere mich an meinen eigenen Satz im Roman, es folgte das in kirchlichen Kreisen unvermeidliche Händeschütteln. Nun sind wir gerade in einer Zeit, in der Händeschütteln gerade nicht mehr geht. Das ist ja alles auch vorher schon entstanden. Aber es gibt bestimmte Rituale, die sind wirklich lustig. Oder dieses Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst mit diesen typischen dänischen Butterkeksen, die meistens unangetastet wieder in dieser Blechdose landen. Das ist auch natürlich ein bisschen sich lustig machen, aber jetzt nicht über, sondern auch mit einer Welt, in der ich auch lebe und von der ich ein Teil bin.
Der Schaffensprozess, da haben Sie schon vorhin anmoderiert, kam von Ihnen so die Nachfrage an Ihren Freund Sebastian Fitzek, wie soll ich das denn schreiben? Ich habe so einen vollen Terminkalender und er meinte, oh, das kriegst du schon hin. Wie haben Sie es denn hinbekommen? Wie haben Sie sich die Zeit denn freigeschaffelt? Weil das so ein Buch zu schreiben ist ja ein Angang. Und es ist jetzt auch ein, also jetzt kein Riesenwälzer, aber 400 Seiten ist ja eine Hausmarke. Wie haben Sie das eingeteilt? Wie haben Sie das geschafft?
Ja, letztlich, indem das Ganze dann vom ersten Satz bis zur Veröffentlichung 7 Jahre gedauert hat.
Das ist natürlich eine sehr wichtige
Frage. Ja, also es ist auch wirklich ein Beruf, der doch so chaotisch ist und der einen auch innerlich, auch kreativ immer so bindet, dass man nicht mal eben umschaltet und sagt, heute Abend schreibe ich nochmal 2 Stunden an meinem Roman weiter. Es geht nicht. Das heißt also, meine Frau hatte den Spaß, mit mir zusammen, glaube ich, so ziemlich jedes abgelegene Ferienhaus in Dänemark näher kennenzulernen. Wenn ich Urlaub hatte, wurde meistens nicht zuerst die Badehose, sondern zuerst der Rechner ausgepackt und die ganzen Notizzettel und alles, was man sich da vorgenommen hatte. Dann brauchte es jedes Mal erstmal 3 bis 4 Tage, bis man überhaupt wieder richtig drin war. Und dann wurde gearbeitet. Also nebenbei geht's gar nicht.
Das finde ich nämlich eine sehr interessante Frage, so dieser Schaffensprozess, gerade wenn man schreibt, wenn man malt, das geht ja nicht auf Knopfdruck, das liest man ja immer wieder, hört man auch immer wieder, weil das denken viele etwas naiv, man setzt sich hin und dann fließt es raus. Es gibt ja auch die berühmt-berüchtigte Schreibblockade. Also würden Sie auch sagen, man muss erstmal runterkommen, man muss den Kopf frei haben und irgendwann merkt man auch, jetzt kommt es in mir raus oder wie kann man sich das vorstellen als Nichtschreiber? Also ich schreibe zwar Artikel, aber ich habe ein Buch, ich habe glaube ich mal 3 Kapitel in einem Ratgeberbuch geschrieben. Ganz andere Nummer, aber wenn man so einen Kreativprozess hat, eine Geschichte erzählt, das kann man ja nicht auf Knopfdruck machen. Wie ist das denn bei Ihnen gewesen? Dann dauert es wirklich ein paar Tage, wie Sie schon anmoderiert haben.
Auf alle Fälle dauert das. Und ich meine, ziemlich am Anfang meines Romans zeige ich auch, wie der Benedikt da eine ganze Nacht lang sich quält, weil er muss am nächsten Morgen auf die Kanzel und es geht einfach nicht. Es kommt nichts. Ja, ich werde oft gefragt, wie viel Bernd steckt in Benedikt. An dieser Stelle steckt Bernd wirklich in Benedikt. Also auch dieses Leiden daran, du möchtest jetzt gerne, aber es will nicht. Und dann gibt's die anderen Szenen, man ist gerade in einem ganz anderen Arbeitsprozess und auf einmal macht's Ping und man hat einen neuen Gedanken, wie eine bestimmte Stelle im Roman fortgeführt werden könnte und die Zeit ist nicht da. All das gibt's, ja, das ist auch immer Glücksspiel ein bisschen.
Machen Sie sich da Notizen, weil wenn man irgendwie eine tolle Idee hat und dann muss man ja irgendwie diesen Gedanken auch festhalten, damit er nicht verloren geht, wenn man erst drei Wochen oder drei Monate später schreiben kann.
Also ganz bestimmt, ich arbeite eigentlich schon längere Zeit so. Also vor allem, wenn ich sehr ernste Texte schreibe, habe ich immer neben dem Rechner noch so eine Karte liegen und da schreibe ich all den Blödsinn auf, der auf keinen Fall in den Text darf, der aber zu schön ist, um vergessen zu werden. Also tatsächlich gibt es das, dass Dinge einfach nebenbei abfallen und man sehr aufpassen muss, dass die nicht verschwinden, weil sie sind oft richtig schön.
Und Ihr Freund Sebastian Fitzek hat schon gesagt vor ein paar Jahren, Mensch, Bernd, du kannst schreiben, da ist viel mehr in dir. Haben Sie denn auch schon früher mal irgendwelche Prosa, Kurzgeschichten oder Predigten, also wie haben Sie denn das auch für sich festgestellt, dass Sie dieses Talent haben und auch den Drang will ich es jetzt nicht nennen, aber so, man muss ja dafür eine Affinität haben, man muss ja Lust darauf haben zu schreiben.
Ja, also ohne in irgendeiner Weise familiär vorgeprägt zu sein, habe ich ganz früh gemerkt, Lust auf Kunst, Lust auf Kreatives, Lust auf eigene Ideen. Und ich meine, ich habe, weiß nicht, seit meinem 16. Lebensjahr schon früh in Bands gespielt und ich war immer der Songtexter der Band. Auf Deutsch wie auf Englisch und so. Und ich habe gemerkt, da gibt's ein Gefühl dafür. Und
so einfach ein Sprachgefühl auch, ne? So, das ist ja wunderbar, wenn man so schöne Sätze bildet und das ist Musik und das fließt, ne?
Und selbst als ich dann zum Ende meines Studiums dann meine Doktorarbeit geschrieben habe, ich habe ja ein sehr merkwürdiges Thema bearbeitet, nämlich religiöse Motive in der Popmusik. Und auch da hatte ich den inneren Antrieb, nicht ein nüchternes wissenschaftliches Werk zu schreiben, sondern eins, das die Leute auch lesen möchten. Und dann gibt's diese Herausforderungen, wenn man in so tollen Stadtkirchen, ich habe auch in der Marienkirche einige Jahre parallel gearbeitet, da hat immer die Lübecker Knabenkantorei so vier Abende in der Adventszeit das Weihnachtssingen. Und da kam der Leiter der Kantorei, seinerzeit Michael Müller, auf mich zu und sagte, ich möchte Lesungen haben, aber ich möchte nicht, dass du jetzt auch noch wieder und es begab sich zu der Zeit vorliest. Und ich habe 15 Jahre lang jedes Jahr eine neue, ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte geschrieben und die dann live vor insgesamt 5000 Leuten in diesen vier Lesungen einfach unter die Leute gebracht. Und habe ich auch gemerkt, hey, und die fragen alle, und können wir die haben? Und die größte Ehre war, im Buddenbrookhaus nebenan wurde meine Weihnachtsgeschichte als Weihnachtsgeschichte zur Weihnachtsfeier gewählt.
Natürlich.
Hua, das ging
toll.
Runter. Aber ich sag mal so, das nochmal ein bisschen mir mal vorzunehmen und zu überarbeiten und ein Büchlein daraus werden zu lassen, das sind schon auch noch so Projekte, die mir vorschweben.
Also ich höre auch raus, das ist jetzt nicht das letzte Buch gewesen. Natürlich wäre es jetzt auch toll, wenn es die Menschen begeistert, wenn es ein Erfolg wird. Und ich glaube, dann ist natürlich sowieso der Verlag sofort am Anklopfen und sagt, hier, bitte, noch mehr, wir wollen noch mehr. Also das Never Say Never, ich glaube, das ist dann durchaus eine Option. Haben Sie denn schon irgendwie eine Idee für einen möglichen Nachfolger? Also die Grundidee ist ja immer schon mal sehr wichtig. Also wenn man da noch gar nichts hat, ist es ja immer schwierig.
Ne? Also arbeitet einiges. Und ich sag mal, es hängt aber auch mit Sachen zusammen, die ich im Moment gerade wieder so kulturell beobachte. Ich stelle fest irgendwie, biblische Geschichten hören, interessiert die Leute nicht so sehr. Gottesdienst, was soll das? Und dann gucke ich mir an, welche Sachen auf Netflix gerade vorn sind und stelle in einer Woche fest, dass alleine zwei Serien, eine Spielfilm- und eine Anime-Serie, Ragnarök heißen. Und Ragnarök ist der Weltuntergang in der nordischen Mythologie. Ganz heikles Thema. Hat das jetzt was mit den Identitären zu tun? Ja, vollkommener Blödsinn. Wir sind umgeben von einer Geschichten- und Mythen- und Sagenwelt und man muss immer mal gucken, was eigentlich da ist. Und ich bin jetzt in diesem Roman Mein Wille geschehe eigentlich sehr dicht am Biblischen dran geblieben, hab auch ein bisschen biblisch erzählt. Also wenn man genau liest und sich ein kleines bisschen auskennt, wird man merken, das Ganze ist die Camouflage einer Passionsgeschichte. Aber ich würde gerne mal etwas schreiben, wo über eine bestimmte Gruppierung auf einmal so die Welt so ein bisschen mit so einem okkulten, religiösen Hintergrund unterwandert wird. Also ich möchte nicht Dan Brown Konkurrenz machen, aber ich sag mal, dass es so ein bisschen mysteriöser noch werden könnte. könnte. Das kann ich mir gut für ein zweites Buch vorstellen.
Hört sich sehr, sehr spannend an. Nun muss ich natürlich auch mal fragen nach Ihrem Freund Sebastian Fitzek. Wie haben Sie sich kennengelernt und wie lange besteht diese Freundschaft schon? Ich weiß, das müssen Sie jetzt häufig beantworten, aber es nützt nichts.
Sebastian Fitzek hat mir bei der Premierenlesung ein wenig Hilfe gegeben. Ich wusste nämlich nicht mehr, dass es schon 14 Jahre her ist. Da war Sebastian Fitzek noch ein weitgehend unbekannter Autor und wir hatten in St. Petri eine Kriminacht in Lübeck mit mehreren Autoren. Es war übrigens auch Sky Dumont dabei und Sebastian Fitzek sagt immer, die wären alle nicht gekommen, seinetwegen, sondern nur wegen Sky Dumont. Das stimmte wahrscheinlich damals noch, weil ihn kannte kaum noch jemand. Er war gerade mit seinem zweiten Roman, Das Amok-Spiel, unterwegs und beschreibt so schön, hat er gerade noch mal erzählt, wie er, weil man ihm erzählt hatte, St. Petri sei eine entweihte Kirche, kam er in der einen Hand eine Tüte mit Fastfood und unterm Arm eine Waffe, eine echte Waffe, kommt er in die Petrikirche rein, grinsend, schlendernd und meint, hör, ist ja okay, wir machen hier eine Show. Er hatte so ein Stuntman-Schauspieler-Team mitgebracht, die sollten in der Kirche, in der Lesung, eine Geiselbefreiung spielen. Und da hatten wir uns noch was ausgeguckt nachher, dass sich auch jemand aus dem Gewölbe an so einem Seil runterlassen konnte und das dann, ja, und ich habe dann einfach gesagt zu ihm, als er kam, er sah sofort freundlich aus, ich fand ihn auch sympathisch, aber ich musste irgendwas sagen und habe gesagt, ich hätte jetzt ein kleines Problem damit, wenn Sie Ihre Waffe auf das Publikum richten. Und keine Ahnung, er war total erschrocken. Ich erzählte ihm dann, dass dies keineswegs irgendwie so eine ehemalige Kirche ist, sondern nur eine etwas ungewöhnliche, die aber nach wie vor ein kirchlicher Ort ist. Und dass ich das echt jetzt ein bisschen merkwürdig finde, was er da treibt. Ja. Oh, und dann hat er sich sowas von entschuldigt. Aber wir sind sofort ins Gespräch gekommen und ich fand es dann so spannend, als wir dann also auch das Setting abgestimmt hatten, wie die Leute davon jetzt nicht überfordert sind und dass es um Himmels Willen nicht zu einem Gefühl bei den Besuchern kommt, sie könnten jetzt hier in irgendeiner Weise bedroht sein oder sowas. Ja, und dann ging es eigentlich los und wir haben nicht wieder so recht voneinander gelassen seitdem.
Also seitdem, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
So kann man das sagen, ja.
Wann haben Sie denn persönlich für sich entdeckt, dass Sie eine große Affinität haben, dass Sie sich auch zu Gott, zu der christlichen Geschichte, zu diesen ganzen Themen hingezogen fühlen? War das schon sehr früh, auch schon als Kind? Ist das als junger Mensch gewachsen? Also da gibt es ja immer so Momente, wo man sagt, das ist ja auch eine Hingabe. Also man muss sich ja dann auch entscheiden und möchte diesen Weg ja auch gehen. Also wie war das bei Ihnen?
Also familiär ist eine Spannung drin gewesen, die hat sich bis heute durchgezogen. Ich sag mal, meine Mutter war so eine ostpreußische Privatapokalyptikerin, so nach dem Motto, na, macht man so weiter. Der liebe Gott wird euch schon strafen. Ich liebe diesen Satz, der liebe Gott wird euch schon strafen. Wundervoll. Ja, also kann man auch irgendwie in irgendeiner Form in meinem Roman wiederfinden. Und einen sehr lieben, ruhigen Vater, der das aber alles für kompletten Kokolores hielt, diese ganze Glaubensgeschichte. Und ich bin in der Spannung geblieben, bis heute. Ich habe diesen Grenzgang auch immer gesucht und niemals vermisst. Ich bin also jetzt nicht über irgendeine kirchliche Jugendarbeit oder sowas da reingeraten, sondern es hatte viel mit philosophischem Interesse zu tun, es hatte mit der Liebe zu Texten und Geschichten zu tun und es hatte damit zu tun, dass ich eigentlich in meinem eigenen Leben danach suchen wollte, ist da was oder ist da nichts. Und ich sage ganz offen, an manchen Tagen ist es so und an anderen ist es anders. Und für mich ist das eigentlich die Spannung, die mich das ganze Berufsleben über begeistert hat. Aber die Frage, auch mit Menschen zu teilen und darüber auszutauschen, ja, ist das alles einfach, wie es ist und was es ist? Das pure Material, über das wir uns einbilden, es würde noch etwas Geistiges darüber schweben? Oder ist es vielleicht doch irgendetwas, worin sich Sinn, Struktur, Schicksal, Hilfe, Trost erkennen lässt? Und das ist die Suche. Und ich komme da nicht zu Ende.
Ja, ich glaube, das sind ja die wichtigsten und essentiellsten Fragen, die uns alle rumtreiben. Wir alle wollen ja auch wissen, was ist der Sinn des Lebens? Wie ist die Welt entstanden? Ja. Die Evolution, da gibt es natürlich auch Gruppierungen jetzt in den USA, die sehr merkwürdige Ansichten haben, die immer noch glauben, die Welt ist eine Scheibe. Und aber das ist jetzt ein Exkurs. Nur, also Glauben hat ja viele Gesichter. Und es gibt ja auch Menschen, die sagen, sie glauben an eine höhere Macht, an eine höhere Energie, an etwas Göttliches in uns allen, aber nicht an diese Instinkte. Institution an, die Geschichte, die christliche Geschichte, egal ob nun evangelisch oder katholisch. Aber also Sie sagen, das fasziniert Sie und Sie spüren schon auch eine Verbindung zu einem göttlichen Wesen, zu dem Gott. Aber es ist ein ambivalentes Verhältnis, was ich ja eine sehr spannende Aussage finde, dass Sie sagen, es gibt auch mal Tage, wo Sie auch mal zweifeln und sagen, wie kann sowas passieren, wenn es tatsächlich den Gott gibt, der eigentlich doch für ein gewisses Maß an Gerechtigkeit sorgen soll? Aber da gibt es wieder Menschen, die sofort einschreiten und sagen, nein, Gott ist nicht dafür da, Gerechtigkeit walten zu lassen. Das müssen die Menschen ausmachen, Sie wissen. Also da gibt es ja große Diskussionen.
Ja, ja. Also diese ganzen Fragen. Ja, und ich wundere mich, wie es Kolleginnen, Kollegen und aber auch Christenmenschen überhaupt geben kann, die das alles nicht anficht. Mir tut das in der Seele weh, wenn ich einem Menschen, der trauert, begegne und da ist ein Kind gestorben, trotz großer Hoffnung und trotz all der Gebete und Fürsorge und was weiß ich. Und es ist nicht irgendwie ein schöner, sinnvoller Tod gewesen, der halt sein musste, sondern das ist einfach nur furchtbar, dass es passiert. Das ist absolut furchtbar. Und also dort nicht wenigstens die Anfechtung zu erleben, möglicherweise hast du dir deinen Sinn ganz schön zurechtgebastelt, aber eigentlich ist er nicht da. Ich erwarte das geradezu von Seelsorgern, dass sie so weit mitgehen. Diese Verzweiflung am Leben, aus der dann ganz besonders der Zweifel wächst, dass sie das auch teilen. Ich halte das für sehr wichtig. Ich glaube auch überhaupt, das ist auch so eine kleine institutionelle Krankheit vielleicht, dass am Ende muss immer alles gut werden und letztlich haben wir so unsere Fundamente. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Menschen gemeinsam auf einem Weg sind und ich glaube, dass die Sehnsucht, es möge doch bitte nicht alles vergeblich, sinnlos, egal, Hauptsache Spaß, Hauptsache Geld verdienen und so weiter. Ich denke, die meisten Menschen hoffen, dass da mehr ist. Und sie suchen auch
Das glaube ich auch, wobei da habe ich so in meinem, was so Religionen angeht, begrenzten Horizont. Ich habe mich nicht so detailliert jemals mit der Materie beschäftigt, obwohl es ist ein Thema, was mich sehr emotionalisiert, muss ich sagen. Also ich habe da auch schon viele Streitgespräche geführt. Aber mir fällt auf, dass im katholischen Glauben und vor allem eben auch in Ländern, die eher Südamerika sind, also je einfacher die Menschen, desto mehr ergeben sie sich auch ihrem Gottesschicksal. Sie sagen dann einfach, das kann nur der liebe Gott richten. Ich ergebe mich jetzt meinem Schicksal. Was soll ich, kleines Lichtlein, schon machen? Das beobachtet mehr in armen Ländern, in Ländern, die halt tatsächlich auch große Last zu tragen haben. Je entwickelter ein Land ist, je mehr die Menschen auch im Wohlstand leben, desto mehr hinterfragen sie auch. Ja. Ich will damit nicht sagen, dass die Menschen automatisch weniger glauben, aber sie glauben anders und sie glauben nicht so bedingungslos. Würden Sie das unterstreichen? Oder?
Ja, aber für mich ist das auch schon ein bisschen furchtbar, dass es so aussieht. Denn ich meine, da hatte der gute Marx ja einfach auch recht. Also, dass im Grunde genommen diese Menschen in den armen Ländern, es gibt in diesen armen Ländern auch sehr reiche Menschen und oft sind das Menschen, die auf Kosten anderer arm geworden sind. Und,
Sie meinen, auf Kosten anderer reich geworden sind, oder was? Man?
Nein.
Oder?
Nee, die Menschen, anderen. Die auf Kosten.
Ach so, alles gut.
Ich wollte ich meine, zugunsten anderer sind sie arm geworden. Andere hatten ihren Spaß daran. Andere hatten ihre Freude daran, dass es denen schlecht geht.
Verstehe.
Und da sag ich mal, ich bin ja nicht nur glücklich damit, dass diese Menschen ihren Frieden finden, wenn sie eigentlich vielleicht auch aufbegehren dürften, wenn das in ihren politischen System überhaupt nur möglich wäre. Also, dass die Armen und Einfachgestrickten irgendwie dann sich vom Evangelium getröstet fühlen. Auch diese ganzen Freikirchen mit ihren fundamentalistischen, einfachen Mustern kommen ja prima zurecht oft in solchen Ländern. Und okay, sie sterben dann irgendwie arm und zufrieden, aber mich macht das nicht zufrieden, dass es so aussieht. Ich mag es auch, wenn man Menschen auch zutraut und wenn Menschen auch den Mut haben, auch, sagen wir mal, auch das wird nichts, das lassen wir jetzt.
Nun ist es ja Fakt, das haben Sie auch schon mal in einem Interview betont, dass gerade in Deutschland die Menschen zu bestimmten Anlässen gerne in die Kirche gehen, sei es nun zu Weihnachten, der Klassiker, sei es zu einer Hochzeit, zu einer Trauerfeier, zu Ostern, da sind die Kirchen voll. Ansonsten ist es ein vernachlässigtes Gebiet. Sie haben vorhin schon darüber gesprochen, was natürlich auch ein bisschen an der Kirche liegt. Das ist dieses Ritual am Sonntag um 9:30 und das ist eben jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr so die Zeit, wo die Menschen unbedingt schon morgens dann in die Kirche gehen möchten. Wie würden Sie sich wünschen, dass man das einfach aufbricht? Sie haben schon erzählt, erzählt, dass sie jetzt diese Samstagabend spät, ja, Predigten sind es ja nicht, es ist ein Zusammenkommen, es sind Inszenierungen. Ja. Das ist ja ein erster Schritt, aber das ist ja nur ein Baustein. Haben Sie da Ideen, einen Appell, wie kann man denn dafür sorgen, dass die Menschen auch mal wieder mehr Lust haben, sich auf das Thema einzulassen und auch die Begegnung suchen, den Austausch suchen? Das ist ja für alle wichtig, die daran interessiert sind, dass die Kirche nicht zunehmend verweist, weil das ist ja leider eine Entwicklung, die sich immer weiter nach unten bewegt in den letzten Jahrzehnten.
Ja, also es bröselt ja selbst schon an diesen Ecken mit den Ritualen. Also das ist ja auch nicht mehr so, dass man unbedingt noch kirchlich getraut werden möchte. Stimmt, es gibt mittlerweile, lange Zeit haben sich die Pastoren glücklich geschätzt, dass die weltlichen Beerdigungsredner alle so schlecht waren. Mittlerweile sind die auch besser geworden und machen ihren Job ganz anständig. Also sich immer noch an dem festzuhalten, was so halbwegs funktioniert. Und Weihnachten, das ist so ein Volksritual. Ostern ist schon wieder was ganz anderes. Ostern interessiert schon wieder gar nicht so viele. Und das eigentliche Hochfest der Kirche, nämlich Pfingsten, davon wissen 80% überhaupt nicht, was das soll. Also ich glaube, dass da in der Tat ganz, ganz viel verloren gegangen ist. Was mir auffällt, ist, Menschen lieben Kirchenräume. Ich sehe das in Lübeck, St. Marien. 1 Million Besucher im Jahr, überhaupt kein Problem. Die gehen dahin, die wollen im Raum unterwegs sein, die wollen sich Kunstwerke anschauen, die wollen einfach nur da sitzen.
Ja, aber sie spüren auch die Energie, weil das muss ich auch sagen, ich bin nicht gläubig im klassischen Sinne, aber natürlich, du bist schon sofort beeindruckt, du bist gefangen, positiven Sinne von dieser Energie, die dieses Gebäude ausstrahlt.
Ja,
also gar keine Frage.
Ja, und wenn jemand dann an der Orgel etwas spielt, dann ist es noch schön. Wenn aber jemand ans Mikrofon tritt und sagt, meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz, es beginnt gleich ein Gottesdienst. Husch, dann fliehen die meisten, weil sie wirklich Angst davor haben, weil sie das Gefühl haben, das ist ein Insider-Ritual, mit dem ich nichts mehr anfangen kann. Das heißt also, sicherlich ist der Anfang, macht eure Räume auf, so gut wie ihr könnt. Und tut doch bitte nicht so, als hättet ihr alleine die Gestaltungs- und Deutungshoheit. Ladet doch mal einfach nur Musiker ein und sagt denen nicht, ihr müsst aber irgendwas zwischen Bach und anderem geistlichen Zeug spielen. Macht mal Musik, macht mal Kunst hier. Eine Lesung. Warum muss es denn immer eine biblische Lesung oder die Lesung eines explizit religiösen Textes sein? Was allein passiert, wenn jemand einen Roman, der gerade, vielleicht nicht gerade allzu flach ist, sondern ein bisschen Tiefe hat, einfach nur in so einen Raum bringt, sofort fängt der Raum an, mit diesen Worten etwas ganz Besonderes zu machen. Denn diese Räume sind etwas ganz Entscheidendes. Ich habe mal in einem, so etwas Spoken Poetry-artigen Text, den ich mal für einen Studienabschluss der Uni geschrieben habe, war mal der Vers drin, wenn Gott zu denken euch beliebt, denkt Gott als Raum und nicht als Typ. Also, ich will damit sagen, dass es Orte gibt und es müssen nicht Kirchen sein. Aber ich glaube wirklich, dieses Erleben von Bedeutsamkeit, dass etwas passiert, dass ich ein Teil davon bin, dass ich auch nicht zum reinen Zuhören und Zuschauen verdammt bin, sondern die Interaktion von Menschen analog in einem Raum hat das Zeug, Menschen so etwas wie eine göttliche Erfahrung zu vermitteln.
Das stimmt absolut, das ist ein erster Schritt, aber ich glaube, es gibt natürlich auch viele Menschen, die auch weiterhin, und das müssen ja nicht nur Ältere sein, die sich weiterhin sehr der Institution Kirche hingezogen fühlen und die suchen ja auch was. Die finden natürlich einerseits das sehr schön und es erfüllt sie mit positiver Energie, in diesem Raum zu sitzen, schöne Musik zu hören, aber sie wünschen sich auch die Ansprache, die Interaktion und nicht Ansprache jetzt so klassischer Sinn, da oben steht der Pastor und erzählt dir, wie du dein Leben zu leben hast, sondern sie möchten gerne Inspiration, sie möchten die kirchliche Sicht auf moderne, weltliche Probleme haben. Ja. Also da ist das bei Ihnen auch dann wichtig, dass Sie Ihre Predigten dann auch dementsprechend in Anführungsstrichen weltlich gestalten oder ist das, muss das gar nicht sein, ist eher wichtig, dass man sich eben trifft und dann irgendwie ins Gespräch kommt. Wie sehen Sie da die Ansätze, dass man da einfach auch diese Schwellenangst nimmt? Weil ich glaube, wie Sie schon sagen, die Leute haben ja auch, die denken, oh Gott, und dann predigt, das wird dann wieder irgendwie so ein, irgendwie aus der Bibel da zitiert und das ist alles gar nicht mehr meins und weg wollen wir nicht.
Also ganz, ganz wichtig ist, dass man die Geschichte nicht ganz zu Ende erzählt. Denn wenn am Ende noch ein Ausrufezeichen steht und eine Anwendung, wenn du das jetzt mitnimmst, bist du auf dem richtigen Weg. Dann hat man das wirklich verfehlt. Also wie man heute kommunizieren kann mit Menschen, sodass etwas passiert, das geht nicht. Mhm. Sondern man muss Anregungen geben, dass die Leute andocken und in ihrem Leben eine Geschichte weitererzählen können. Das merke ich. Man darf auch mal übertreiben. Man sollte auch mal provozieren. Also eine meiner Lieblingsszenen ist, da hat mich jemand angesprochen, der hat mich oft angesprochen nach meinen Nachtveranstaltungen und immer wieder erklärt, dass er ja Atheist sei, aber trotzdem gerne komme zu meinen Veranstaltungen. So.
Was und, ja schon mal ein schönes Kompliment aber, ist.
Ne? Ja, also ich finde ja auch Atheisten ausgesprochen angenehm. Ich mag die ja, die haben ja was.
Bin ich ja beruhigt. Gedanken Wobei, gemacht. Atheist, finde ich, muss man definieren, weil ja, ich glaube ja, also total, ich glaube an was Göttliches. Ja. Von mir ist auch an den Gott, aber ja. Da kommen wir noch drauf. Ich tue mich halt schwer mit dieser alten Geschichte, ja. Neues Testament, Altes Testament. Das sind so Dinge, wo ich einfach aus diversen Gründen Probleme mit habe.
Also Atheisten sind seltene Lebenskünstler, aber es gibt so Agnostiker und Menschen, die sagen, gut, irgendwas ist da, aber bestimmt nicht mehr das, was mir die Kirche die ganze Zeit zu erzählen versucht. Und ich habe in der einen Rede, bin ich mal ganz weit gegangen und habe gesagt, wenn da jetzt am Ende nicht Gott wäre, sondern nichts, wäre das eigentlich so schlimm? Und habe dann versucht, einfach mal das Wort nichts positiv zu füllen. Und da muss man gar nicht sehr weit gehen. Also schon in der christlichen Mystik gibt es diesen Gedanken, dass Gott und das Nichts verwandte Welten sind. Und wenn wir dann weiter in der östlichen Religiosität uns ein bisschen umschauen, dann ist Nichts durchaus ein sehr hoher Zustand. Und das habe ich einfach mal versucht. Und habe das aber auch offen gelassen und habe es nicht wieder irgendwie am Ende so geistlich-christlich zugekittet und rund gemacht. Mhm. Und dann kommt dieser erklärte Atheist auf mich zu und sagt zu mir, also so einfach können Sie sich das jetzt aber auch nicht machen. Also da wird's doch spannend, wenn der selber merkt, ja, also der Pastor hat jetzt zwar irgendwas mit mir versucht, aber ich merke auch, dass ich nochmal weiterdenken muss. Ich muss dem Pastor widersprechen, weil der gerade zu agnostisch wird.
Ja, aber das ist natürlich auch toll, wenn dann dieser Diskurs zugelassen wird. Und das ist ja, glaube ich, noch wieder der Unterschied zwischen teilweise sehr altmodischer katholischer Kirche, wo sich niemand trauen würde, zu widersprechen. Ja, also ich, natürlich kommt es wieder darauf an, wo man sich bewegt, ob man nun irgendwie in einem südamerikanischen Land, in einer Kleinstadt ist, da ist es sicherlich eine ganz andere Hierarchie in moderneren Städten, auch in Südamerika. Also nicht, dass jetzt alle denken, ich habe was gegen Südamerika, es ist ein toller Kontinent, aber ich glaube, da ist eben teilweise die Religion noch sehr, wie ich es gesagt habe, die Menschen sind teilweise doch sehr in dieser Rolle, ich bin nur das kleine Körnchen und der Gott entscheidet über mich und der Pastor weiß schon, was er sagt, oder der Pfarrer in diesem Sinne, also Pastor ist ja jetzt das
Aber ich meine, ich bin nicht sehr zu Hause in katholischen Gemeindewelten. Ich kann aber trotzdem einfach nur sagen, man sollte jetzt nicht glauben, dass jeder Katholik, jede Katholikin ein braves Schäfchen ist.
Also da teilweise auch schlimmer, schon, das ist ja nicht hier.
Da kriegt schon mal auch ein Geistlicher ganz gewaltig eins auf die Mütze, wenn er Unsinn erzählt.
Ja, okay. Aber ich finde dieses Bild, dass vielleicht ist ja nach dem Tod tatsächlich das Nichts und das Göttliche verschwimmt auch mit dem Nichts. Da ist, glaube ich, der Grund, dass viele Leute das nicht hören möchten, dieses Urbedürfnis, dass es eben doch nicht alles so dass man ja nur ein winziges Rädchen ist, dass wir ja eigentlich alle so im Grunde so wahnsinnig unwichtig sind. Wenn man sich die Weltgeschichte anschaut, diese Millionen Jahre und die paar Tausende, wo wir jetzt eine Zivilisation aufgebaut haben, das möchten die Menschen nicht. Die möchten immerhin eine Wiedergeburt als Option haben oder dass sie noch im Jenseits sind. Also das kann ich verstehen. Das ist was Tröstliches, weil es dann so ein bisschen die eigene Unwichtigkeit relativiert. Ja. Das ist so meine Interpretation, dass viele damit ein Problem haben, mit dem, dass auch nichts danach sein kann, wenn man stirbt.
Ja, also wenn man tatsächlich beginnen wollte, alle wissenschaftliche Erkenntnis letztlich auch als die einzig gültige Hintergrundstory zu akzeptieren, dann wären wir ja nicht mehr im molekular-atomaren Bereich von Bedeutung. Da gibt's ja auch eine Grenze dessen, was Wissenschaft kann. Wissenschaft kann auch beschreiben, wie unser Gehirn funktioniert, kann mir mit irgendwelchen Bildern darstellen, welcher Gehirnbereich aktiviert wird, wenn ich wütend bin, wenn ich liebe und was weiß ich. Was die Wissenschaft nicht kann, ist aber tatsächlich das menschliche Empfinden. Das, was in der Aktion, im Augenblick, in meinem Gefühl, in meinem Denken passiert, das ist immer noch etwas sehr Besonderes. Und all das über den Urknall, über die Evolution, über die Multiversen und was es da alles geben mag, würden wir ja gar nicht wissen, wenn wir nicht diese Spezies Mensch wären, die tatsächlich das Zeug hatte, darauf zu kommen. All das ist kein Gottesbeweis, aber es erklärt, dass wir Menschen auch ein Recht haben, uns nicht einfach nur komplett unwichtig zu fühlen.
Ja, und das ist ja auch ein Urbedürfnis. Wir alle möchten ja irgendwie eine gewisse, also wir möchten nicht nur umsonst auf der Welt gewesen sein. Das ist, glaube ich, so ein Urbedürfnis. Ja. Leider sterben manchmal oder auch ganz schön oft Menschen, die dann schon auch das Gefühl haben, aber eigentlich war ich hatte nicht die Bedeutung und ich habe nicht das erreicht, was ich wollte. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber das Urbedürfnis ist auf jeden Fall da. Fakt ist ja nun auch, dass Menschen sich zunehmend, zumindest in der westlichen Welt, von der Religion so ein bisschen lossagen. Also die Kirchenaustritte nehmen weiterhin zu. Es ist nicht mehr so ein Thema. Es ist auch ganz schwer, die jungen Leute zu begeistern. Wie erklären Sie sich das? Liegt es tatsächlich auch an der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung, dass wir immer schnelllebiger werden, dass wir auch mehr Optionen haben, dass wir für andere Glaubens ja auch Visionen anbieten? Es gibt dann Menschen, die glauben an esoterische, an mystische Geschichten, haben ihre eigenen Götter, ich kriege das gar nicht vom Hinduismus, also das sind ja noch ganz andere Religionen, von denen man auch nochmal sprechen kann. Aber wie erklären Sie sich, dass einfach diese Religionsmüdigkeit, kann man das so nennen, dass die Menschen sich zunehmend lossagen von diesem Thema?
Ich halte das für ausgesprochen erwartbar, dass das passiert ist, was passiert ist. Wir haben diese sogenannte Säkularisierung, also die Verweltlichung der klassisch-religiösen Welten, nun auf so vielen Stationen mit einer wesentlichen Geschichte, die da in der Aufklärung passiert ist. Und dann sind wir in die moderne Welt immer weitergegangen. Und dann haben wir diese differenzierten Welten. Dann haben wir die Möglichkeiten, sich Sinnangebote zu suchen. Das hat sich weiter verselbstständigt. Und ich glaube auch, dass bestimmte Dinge, die in den digitalen Welten passieren, inzwischen so religioid, also so religionsaffin oder religionsähnlich funktionieren, dass es eigentlich gar keine Transzendenzvorstellung mehr braucht. Ja, ich bin doch, ich habe das von einer Kollegin gehört, die hat gesagt, ja, sie sollten irgendwie ein Bild von Gott malen, was ja ganz furchtbar ist als Aufgabe. Aber
das war gleich auch so ein Klischee
aber,
im Kopf.
Ne? Ja, aber was hat das Kind gemalt? Das Google-Zeichen. Ja. Also fand ich genial, da ist alles Wissen, da ist alles, was man braucht, da ist sozusagen das große Gehirn, in dem alles steckt, worum es geht. Also geniale Antwort einer Konfirmandin oder so auf diese Frage. Ich glaube, da ist ganz viel. Ich glaube, dass man keine Lust mehr hat, sich ganz fest zu binden, sich demütig einer Sache zu unterwerfen. Ich finde es auch ganz prima, dass Leute das nicht mehr so schön finden. Aber es wird in der Tat natürlich ein bisschen unübersichtlich.
Und wahrscheinlich auch, dass es heute andere Antworten gibt. Also es ist ja so, dass historisch betrachtet Glauben und Gesundheit zum Beispiel sehr eng miteinander verwoben waren. Es gab halt nicht dieses hochentwickelte Gesundheitssystem. Ja. Damals hat die Medizin nicht so viel gebracht. Da war dann teilweise wirklich nur noch übrig zu beten, zum Gott zu beten, dass wir wieder gesund werden. Früher sprachen Menschen, wenn sie emotionale Probleme haben, mit dem Geistlichen. Heute haben sie ihren Psychotherapeuten, ihren mentalen Coach. Jetzt mal ganz provozierend gefragt, sind dann Fortschritt und Wissenschaft automatisch auch ein Feind der Religion? Sind die schuld, dass die Menschen sich zunehmend auch abwenden von der Religion?
Nein, ich glaube nicht, dass die schuld sind. Ich glaube, das sind einfach Spezialisierungen, die sich aus der Religion auch abgeleitet haben. Also ich denke gerade, was dieses ganze Wesen von Psychiatrie und Psychotherapie heute bedeutet, da ist wirklich vieles in eine weltliche Welt abgewandert und oft einfach auch mit viel mehr Kompetenz und viel, viel wissenschaftlichem Hintergrund, wo dann auch effektiv gearbeitet werden kann. Das ist zunächst einmal zu begrüßen. Wobei ich sagen muss, es hat dennoch nicht aufgehört, dass Menschen Seelsorger suchen. Das findet nach wie vor statt. Denn es gibt manchmal auch so Fragen und Themen, da kann sozusagen der Verhaltenstherapeut nicht wirklich helfen. Das ist schon mal eine sehr interessante Sache. Aber ich glaube, dass diese Wissenschaft und all das nicht der Feind ist, sondern es sind andere Versuche, die Welt zu erzählen. Gott und Gesundheit, Glaube und Gesundheit, das ist ein großes Thema. Also wenn ich es mir im Moment anschaue, was aus der Gesundheit für eine Religion geworden ist, die keinen Gott mehr braucht. Es gibt ja so alte Göttinnen, Hygieia zum Beispiel. Ich glaube, mit dieser ganzen Selbstoptimierung, mit dieser Unfähigkeit zu sterben, mit der
was ja auch so durch Social Media kommt, durch die Digitalisierung, Instagram, dieses Selbstdarstellen immer.
Ja, natürlich. Ne? Also diese Selbstoptimierung auf der einen Seite, aber auch so dieses schreckliche Aufpassen. Also oh je, ich kenne jemanden, der raucht noch, wie vor. Furchtbar. Das kann doch alles einfach gar nicht sein. Es wird ernsthaft in Universitäten geforscht, ob es nicht doch möglich ist, uns irgendwie unsterblich zu kriegen.
Ich habe auch mal auf Arte einen Report gesehen, dass die schon tatsächlich da richtig Experimente mit Mäusen machen, die dann auf einmal irgendwie dreimal so alt werden, wie sie eigentlich normalerweise.
Ja, natürlich.
Ganz schön spooky.
Ja, und ich finde das furchtbar, weil daraus ist dann an einigen Stellen schon eine Religion geworden. Und da sage ich mir, da finde ich aber meine Alte noch besser.
Nun sind sie ja, wie ich sie erlebe, finde ich ganz toll, dass sie da auch sehr selbstkritisch mit der Institution umgehen, mit der sie ja sehr eng verbunden sind. Sie sind nun mal als Pastor in der Kirche tätig und machen das auch mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel auch neuen Ansätzen. Was sind denn ihre größten Kritikpunkte, muss man sagen, an der Kirche generell ist schwierig, weil ich muss wirklich positiv sagen, ich finde, die evangelische Kirche hat ja sehr, sehr viel auch voraus, auch was Reformen angeht, was einfach auch das Weltliche sich öffnen betrifft. Da gibt es, glaube ich, in der katholischen Kirche einfach mehr noch zu tun. Aber was sind denn Ihre größten Kritikpunkte, dass Sie sagen, Leute, wir leben mit 2021, wenn wir auch in 30, 40 Jahren immer noch eine Relevanz haben wollen, wenn wir die Menschen erreichen wollen, dann muss das und das und das sich wirklich ändern.
Also ich glaube, es ist erstmal in der Kommunikation irgendwie noch viel zu tun. Da stimmt irgendwas noch nicht. Also ich lese manchmal so Andachtstexte in Zeitungen und dann kommt irgendwie so eine, weiß ich nicht, Problemanzeige. Und dann sagt oder schreibt die Pastorin oder der Pastor, Christinnen und Christen glauben das. Nun ja, da sag ich doch jetzt mal, indem ich mich in die Rolle eines nicht so ganz Dazugehörigen hineinversetze, oh, das ist aber schön für die Christinnen und Christen, dass sie das glauben. Aber so kommen wir doch nicht weiter. Also ich bin fest davon überzeugt, dass erstmal, und ein bisschen passiert das auch bei meinem Benedikt in dem Roman, auch dass die Geistlichen sich an ihre Zweifel, an ihre Emotionen, auch an ihren Frust mit der Institution, ihre Überforderung mit der Aufgabe so weit rantrauen, dass sie sich auch äußern. Ich sage gerne, dass Authentizität eigentlich kein hohes Ziel sein kann, weil das Wort so hässlich ist, dass man es nicht anstreben sollte. Aber Sie wissen vielleicht, was gemeint ist. Also versuch mal ein bisschen bei dir selbst zu bleiben und dann rede. Und sprich deine Zweifel aus. Und du wirst merken, deine Zuhörerinnen und Zuhörer rücken sofort viel näher an dich ran, als wenn du den Weisen gibst, der irgendeine alte Geschichte noch so überzeugend in sich selbst glaubt, dass er einen damit noch vom Hocker reißt. Aber es passiert nicht.
Aber glauben Sie, dass die Kirche die Kraft hat, von sich aus auch die Menschen wieder zu erreichen? Oder kann man mit Augenzwinkern vielleicht oder nur so halben Augenzwinkern fragen, braucht die vielleicht eine gute Werbeagentur, dass man einfach die Kirche auch wieder interessanter, gerade für junge Menschen macht? Weil wir leben nun mal in einer sehr schnelllebigen Zeit. Und gerade, nicht falsch verstehen, das soll ja kein Zirkus sein, das soll ja kein Event werden. Aber Sie verstehen, was ich meine, dass man einfach versucht, da wieder mehr Interesse zu erwecken, weil wir einfach diese wahnsinnige Vielfalt auch an Auswahl haben. Auch gerade die jungen Leute sind ja teilweise überfordert von den ganzen Möglichkeiten. Dass da glaubt, also können wir froh sein, dass wir in einer Zeit groß geworden sind, wo es noch nicht irgendwie so wahnsinnig viele Möglichkeiten gab. Braucht die Kirche eine Werbeagentur?
Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, wie viel Geld Kirchen schon für Werbeagenturen ausgegeben haben.
Das ist mir neu. Was
ich nein, ganz bestimmt. Und da ist auch ein gehöriger Mist dabei herausgekommen, weil es eigentlich um etwas geht, was sich nicht in der Weise verkaufen lässt wie ein ganz tolles Waschmittel oder irgendetwas. Und ist auch nicht nur irgendwas, was über Imagekampagne oder so funktionieren kann. Denn das Schlimmste, so viel weiß ich über Werbung, ich finde Werbung nämlich riesig spannend, das Schlimmste, was passieren kann, ist ja die Produktenttäuschung. Das heißt also, ich mache da eine super Hochglanzgeschichte und alle wollen es wissen. Ja. Und dann gehen sie in die nächste Kirche um die Ecke und stellen fest, nee, nix davon. Und das kann es nicht sein. Was es auch nicht sein kann, ist dieses formale Anbiedern. Das heißt, wir haben ganz, ganz flotte Musik und so weiter. Und jetzt ist immer ein Schlagzeuger dabei, der den Organisten begleitet. Und jetzt singen wir auch ganz, ganz flott und heiter. Buh, ich finde das alles ganz, ganz widerlich. Mhm. Das wird zum Teil getan. Ich denke aber dennoch, auf Kultur zugehen, auf Lebenswelten zugehen. Ich lerne viel mehr für meine geistliche Identität von guten Musikern, von bildenden Künstlern, Künstlerinnen, von Menschen, die sich im Theater auskennen. Mit denen arbeite ich zusammen. Es ist man braucht einen kreativen Flow, um mit Menschen auch eine Kommunikationsweise zu entwickeln, die Spaß macht und die dann Menschen auch mit auf den Weg nimmt. Und man darf sich nicht von der Lebenswelt und dem Ernst ihrer Fragen und ihren Zweifeln abwenden. Nur wenn das auch stattfindet, sind die Leute interessiert. Was jetzt die Jugend angeht, ich kann überhaupt nicht über die Jugend sprechen, aber St. Petri zu Lübeck ist nicht nur eine Kulturkirche, sondern auch eine Hochschulkirche. Bei uns werden zum Beispiel die Erstsemester der Universität, der Technischen Hochschule werden bei uns begrüßt und kriegen neben einem freundlichen Gruß der Präsidentin und ein bisschen Musik und Bürgermeister und was weiß ich, alle reden da was. Sie kriegen aber immer so einen kleinen andachtsartigen Impuls. Sie kriegen etwas mit, sie lernen am ersten Tag ihres Studiums etwas über diesen besonderen Ort und über eine Verbindung des Geistes zwischen den Wissenschaften, in die sie sich einarbeiten, und einem anderen Geist, den wir uns gemeinsam vorstellen. Und dann stelle ich fest, die kommen wieder. Die kommen zu Projekten. Studentinnen und Studenten rufen mich an und sagen, können wir mal einen Abend zum Thema so und so machen und wir hätten sie da gerne als Partner dabei. Und ja, die Last ist dann nur, dass ich die dann später auch noch alle trauen soll, wenn sie dann heiraten wollen, und ich schaffe das nicht alles. Vor allem, wenn es dann heißt, wir haben da ein ganz schönes Kirchlein am Starnberger See. Sie können doch bestimmt am übernächsten Wochenende.
Aber dann sage ich jetzt mal als großes Kompliment an Sie, ich glaube, wenn es mehr Menschen wie Sie, wie Herrn Schwarze geben würde in der Kirche, dann wäre das Problem schon mal ein bisschen gelöst, weil ich glaube, es läuft auch wirklich sehr viel über den direkten Kontakt, über das Kennenlernen, den Austausch, die Sympathie, das Offensein. Ich glaube, das ist eines der Geheimrezepte, dass man sagt, hey, öffnet euch, seid nicht so auf eurer hohen Kanzel und von oben herab auf die Schäfchen, auf Augenhöhe, einfach Arme ausstrecken. Gut, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber ich glaube, so der Ansatz, miteinander auf die Menschen zugehen, wobei jeder auch anders natürlich reagiert. Ne? Einige möchten gar nicht, dass man auf sie zugeht.
Aber ich kann das Kompliment natürlich als demütig melancholischer Protestant so nicht auf mir sitzen lassen. Ich stelle einfach nur fest, ich bin relativ viel unterwegs in der sogenannten City-Kirchenarbeit. Und ich stelle fest, dass eine Sache, die tatsächlich wahrscheinlich vor etwa 30, 35 Jahren in Lübeck an diesem Ort St. Petri mal, damals noch ohne mich, angefangen hat, dass das inzwischen doch schon etwas geworden ist, was man an vielen Städten, also es gibt dort Orte, die über Kultur gut funktionieren, aber es gibt zum Beispiel, nehmen wir mal Mannheim als Beispiel, in Bremen gibt es auch so einen Entwurf, da läuft ganz viel über eine ganz tolle Sozialarbeit, die aber auch irgendwie nicht so, wie soll ich mal sagen, das läuft ungeheuer normal, dass es dort Kirchen gibt, die denken vor allem daran, dass alle in der Stadt zu essen haben und dass im Winter niemand friert. Da fängt's an. Das ist sozusagen diese Liebestätigkeit, und wenn die von Leuten gelebt wird, dann färbt das auch ab auf die Gesellschaft. Auf einmal kommen Menschen, denen es gut geht, und sagen, ich will hier helfen. Kann ich helfen bei eurer Klamottenausgabe oder hier mit euch Suppe kochen für die Armen und so weiter. Lauter solche Dinge sind da. Und ja, es läuft über Personen, es läuft über gute Orte, schöne Räume, die einfach einladend sind, und ich sag mal, ein bisschen Ehrlichkeit im Geiste.
Was sind denn für Sie die überzeugendsten Argumente in unserer modernen, aufgeklärten Welt, religiös zu leben? Wobei religiös zu leben, das meine ich jetzt nicht dieses alte Klischee, du musst jetzt irgendwie ganz brav und dann das Schäfchen sein, der liebe Gott wird dich sonst strafen, sondern dass du einfach Gott in dir fühlst, spürst, dass du nach christlichen Motiven lebst. Also was sind da für Sie jetzt, wie würden Sie sagen, ja, das lohnt sich, das ist was Wunderbares, probiert's einfach mal, lasst es zu. Also auch an mich vielleicht, weil ich bin da ja auch ambivalent, und man verändert sich ja auch im Laufe des Lebens, und man wird auch mal durchlässiger und verändert auch seine Einstellung und ist offener, und aber nach dem jetzigen Stand tue ich mich halt weiterhin schwer damit, mit so an klassische Kirche zu glauben. evangelische, ja, auch die evangelische Kirche, die ja schon weitaus mehr sympathisch ist als die katholische, auf die ich noch nachher zu sprechen komme, ja, mit expliziten Kritikpunkten.
Ich mache mir jetzt ein bisschen Sorge, dass wir vor lauter Bashing jetzt...
Nee, wobei, nee, da machen wir, aber ja, Bashing, nö, ja, das ist ja, also ja, das war jetzt auch gar nicht, nee, eher so, dass man, ja, dass man die Leute ein bisschen motiviert und sagt, ja, ja, und das finde ich, ja, ist einfach was Schönes, weil sie machen das ja auch mit Leidenschaft und sie haben ja Lust da drauf, ja, und da, ja, muss ja irgendwas in ihnen, ja, auch glühen. Ne?
Ja, also, unbedingt, aber, ja, also ich kann mich da auch nicht jetzt, sagen wir mal so, als ständig überzeugenden Missionar darstellen. Es gibt einfach Tage, da habe ich keine Lust auf Leute. Es gibt auch Tage, da habe ich überhaupt keine Lust auf Kirchenräume. Auch das ist alles okay.
Das ist menschlich.
Aber ich sage mal, was mich einfach wirklich immer wieder bewegt und wo ich auch glaube, das könnte auch andere Menschen bewegen. Also, ach Gott, dieses Alte, das kann doch nicht alles gewesen sein. Dass ich jetzt irgendwie vielleicht ganz gutes Geld verdiene, dass alle gesund sind und so weiter. Es muss doch, wir brauchen doch ein Bild in unserem Geiste, wie Dinge zusammenhängen und wie sie auch zu etwas Gutem führen können. Und ich meine, einzusehen, dass das Gute nicht irgendwie einfach mal durch einen Kraftakt vom Himmel auf uns herunterregnet, sondern dass es auch nur funktioniert, wenn wir uns einbringen, wenn wir mit Menschen kommunizieren, wenn wir, ja, ich habe es gerade heute wieder erlebt, dass ich ein bisschen durch Hamburg gegangen bin, dass da einfach eine Frau dem Obdachlosen jetzt nicht nur irgendwie die 2-Euro-Münze in den Hut geschmissen hat, sondern sie hat sich wirklich vor ihn hingekniet und mit ihm sich ein bisschen unterhalten. Und dass man lernt, auch durch dieses Überschreiten der Grenzen der Gewohnheit, dass das Leben einfach sehr viel reicher wird.
Dass das auch dem Menschen was gibt, dem Obdachlosen, aber einem selbst auch was, dass es einen glücklich macht, wenn man merkt, was da an Austausch ist, was man mit kleinen Gesten, also materieller Hilfe, vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, was zu essen gab und noch dieses Gespräch, dass das was ganz Kostbares ist.
Gerade dies, ja. Und ich meine, jetzt komme ich mir schon fast fromm vor, aber so funktionieren ja einige der Jesus-Geschichten. Auf diese Art und Weise. Und also ich fühle mich viel zu pastoral jetzt. Das passt mir jetzt gerade gar nicht in meine heutige Stimmung, aber da ist doch was dran.
Ja,
und
ja,
nicht nur, und nicht nur an den Jesusgeschichten und nicht nur im Christlichen. Es gibt diese Momente, dass man spüren kann, das Leben ist mehr und wertvoller, auch in ganz anderen Erzählungen.
Ich hatte schon das große Wort Glück, weil wir alle möchten ja auch gerne glücklich werden und sein im Leben. Sehr interessant fand ich das laut einer britischen Langzeitstudie. Ich weiß es nicht genau, von welchem Jahr sie ist, ob die schon 2 oder 3 Jahre alt ist, aber laut dieser Studie sind religiöse Menschen oftmals glücklicher und zufriedener als Nichtgläubige. Also ist die Religion am Ende tatsächlich ein großer Hoffnungs- und Kraftspender? Weil das finde ich ja was Schönes. Ich finde es halt fatal, wenn Menschen das als einzige Kraft und Hoffnung sehen und aber dadurch dann lethargisch werden, sich in ihrem Schicksal ergeben, dann keine Energie mehr entwickeln, aus ihrer Situation rauszukommen. Das ist halt immer ein sehr dünner, schmaler Grat. Aber das ist ja eigentlich was Schönes, oder? Dass Religion auch glücklich macht. Das ist ja das Ergebnis dieser Studie.
Ja, wenn jetzt dahinter stünde, dass aber das, woran Sie glauben, alles großer Quatsch ist, hätte das Ganze schon einen kleinen Haken. Aber ich sage mal, ich will es wirklich mal positiv bewerten. Wenn man das Erleben, auch das Frustrierende und das nicht so Schöne im Leben, einfach ein bisschen relativieren kann. Und bitte nicht in dem Sinne, das ist alles nicht wichtig, weil das ganz Tolle kommt dann erst hinterher. Also wer mir das versprechen will, dem höre ich gar nicht erst zu. Das kann keiner wissen. Aber es gibt eine Art von Bescheidenheit, in der man sich sagt, ach, das ist doch nicht das Einzige. Vielleicht gibt's noch irgendwas Größeres und ich bin ein Teil davon. Ich glaube schon, dass das Menschen vielleicht ein bisschen glücklicher macht.
Und wie betrachten oder wie sehen Sie das Phänomen, dass es häufig auch Menschen gibt, die von sich behaupten, sie sind Atheisten, sie glauben nicht an Gott, in Momenten, in denen es ihnen sehr schlecht geht, in denen sie verzweifelt sind, dass sie dann auf einmal merken, sie beten und sie sagen, lieber Gott, hilf mir aus dieser großen Not und haben das sonst nie gemacht, wo dann wirklich gläubige Menschen sagen, dass das geht nicht. Also entweder glaubt man und man kann sich nur irgendwie, wenn es einem schlecht geht, auf einmal dann diesen Zweig noch angeln und wie sehen Sie das? Ist das einfach menschlich oder, weil das glaube ich ist tatsächlich so, dass viele Menschen dann erst, wenn es ihnen richtig schlecht geht, auf einmal Gott für sich entdecken und darum Hilfe bitten.
Und zwar etwa in dem gleichen Maße, wie Menschen, die lange geglaubt haben, auf einmal in der schwierigen Situation es nicht mehr können.
Weil eben ganz schlimme Schicksalsschläge, weil ein Kind stirbt an Krebs, weil irgendwelche Dinge einfach passieren.
Die sogenannte Theodizee-Frage, also wie kann das zulassen, wie kann das überhaupt sein? Natürlich gibt es auch die Gegenbewegung, ja. Wenn man die ganze Zeit geglaubt hat, ich komme mit allem irgendwie zurecht und ich kann es sortieren. Und plötzlich kann mir mein Partner, mein Kind, meine Mutter, mein Seelsorger es nicht mehr beantworten. Naja, dann schreit man halt die Frage zum Himmel. Das ist absolut menschlich und verständlich. Ich glaube, unsere Welt ist ja ohnehin voller Gebete. Ich meine, beobachten Sie mal eine Gruppe von Jugendlichen. Oh mein Gott!
Stimmt. Ja, also das ist, und das hat sich bis heute gehalten. Das Ganze ist sogar gehalten. Wieder mehr geworden. Ne? Das ist ja so ein
total.
Gerade unter Teenie und Teenie. Ne?
Ja, ist sozusagen ein Standard in der Kommunikation in den digitalen Welten. Wird nicht viel drüber nachgedacht. Ja. Und die ganz, ganz Schlimmen, die ganz, ganz Strengen sagen, das sei ein Missbrauch des Namens Gottes. Und ich sage, wieso eigentlich? Das sind spontane Gebete von Menschen, die eigentlich glauben, dass sie nicht mehr glauben.
Wir hatten schon darüber gesprochen, dass es wichtig ist, einerseits, dass sich die Kirche öffnet, dass sie auf Augenhöhe mit den Menschen kommuniziert, dass sie Schwellenängste nimmt. Aber ich habe es ja schon anmoderiert, es gibt tatsächlich auch Menschen, also kritische Stimmen, die sagen, sie darf nicht zu liberal werden. Wenn eine Religion zu tolerant und offen wird, dann verschwimmen die Grenzen zur Umwelt und irgendwie wird dann eine Religion überflüssig. Also es ist wichtig, dann doch klar sich abzusetzen. Sagen Sie Quatsch oder ist da was Wahres dran? Sind Sie da in der Mitte? Wie sehen Sie diese These, dass eben die Kirche sich auch nicht zu sehr öffnen sollte, dass Sie sagen, teilweise ist es eben auch Anbieter, dann wollen sie so ganz cool und locker sein und machen sich eigentlich nur lächerlich damit und das ist nicht authentisch. Ne? Das sind ja, man kann ja auch auf die Nase fallen, indem man irgendwie total crazy modern und die jungen Leute anziehen möchte und die sagen, alle, was wollen die denn von uns? Ne? Wie bescheuert ist das bitte? Ne?
Ja,
weil es nicht authentisch ist.
Ja, nein. Also ich glaube, dass es nicht möglich ist, irgendwie Niveau und Besonderheit und Qualität, das ist ungemein wichtig. Es kann nicht das Argument sein, liebe Gemeinde, das nächste Liedlein ist wirklich so flach, das können wirklich alle mitsingen. Das darf es nicht sein. Es ist auch immer ein bisschen Anspruch. Es geht auch immer ein bisschen um Haltung und Erhebung. Es geht nicht einfach um Party. Das kann es nicht sein. Ich glaube nicht, dass wir schon insgesamt als evangelische Kirche oder auch als katholische Kirche so weit sind, dass wir so identisch mit der normalen Welt geworden sind, dass wir uns nicht mehr unterscheiden. Ich wünschte mir an manchen Stellen noch viel mehr auf die Welt zugehen und noch viel weniger gespielte Sonderwelt neben der anderen Welt. Da ist noch Luft, da ist noch viel drin. Aber ich glaube tatsächlich, dass über auch kulturellen Anspruch und kulturelle Qualität man auch bei Humor ein bisschen ernsthaft bleiben muss.
Ich möchte mal klären, warum ich ein Problem habe mit der Kirche. Und da muss ich sagen, nehme ich die evangelische Kirche leider in Sippenhaft, weil ich finde, da muss man wirklich unterscheiden. Die evangelische Kirche ist ja sehr offen, hat sich sehr reformiert und hat wirklich sehr gute Schritte gemacht. Aber ich denke eben auch bei Glauben an alle möglichen Glaubensrichtungen, eben auch an Islamismus, an diese Hardcore-katholischen Kirchengruppen in den USA, die auch irgendwie so ein ganz merkwürdiges Weltbild haben. Also ich persönlich habe ein Problem mit Religion, weil eben Religion leider immer wieder missbraucht wird, Menschen auszugrenzen, leider im Extremfall auch zu verfolgen, dass sie getötet werden, dass sich Kriege entwickeln. Es gibt immer wieder Kriege wegen Glauben und zieht sich bei mir alles zusammen. Sag ich mir, das kann doch nicht Sinn sein von so eigentlich was Wunderbarem, diesem Glauben, der verbinden soll, der Menschen zueinander führen soll, der Liebe verbreiten soll, dass da so viel heute noch an Unheil über der Welt ausgeschüttet wird. Und das ist das, was mich so umtreibt bei diesem Thema. Wie ist denn das bei Ihnen? Also es ist auch eine Sache, wo Sie manchmal dann nicht wissen, wobei nochmal, es muss ja separiert werden zwischen Glaubensrichtungen, die natürlich niemals sagen würden, du musst jetzt jemand anderen den Kopf einhauen, weil der nicht das glaubt, was du glaubst. Ja. Das ist ja das Problem dabei. Ne?
Ja. Also ich kann Ihnen weder widersprechen, noch kann ich mich irgendwie davon freikaufen. Es gibt diese Tage, da sage ich, lassen wir lieber den Quatsch, dann wird die Welt eine bessere sein. Ganz sicher bin ich mir dabei nicht. Aber wir können die Religion auch nicht entschuldigen. Auch die christliche nicht.
Klar, die ja auch eine schlimme Vergangenheit, muss man sagen. Also,
sie hat eine schlimme und sie hat nicht nur die Religion missbraucht. Sie hat auch in den religiösen Geschichten die Motive gefunden, die sie angestiftet haben, so zu handeln, wie sie handeln. Also man kann nicht einfach, das tun manche zum Beispiel in islamischen Gruppierungen, also unter liberalen Muslimen, wenn es denn sowas gibt, die sagen, ja, ja, das ist aber alles, das ist ja alles nicht Islam, sondern das ist eigentlich rein politischer Terrorismus, der den Islam missbraucht. Aber das Zeug...
Der den Koran auch falsch versteht, das liest man ja auch mal wieder, dass der Koran eigentlich das gar nicht, wobei da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Nee. Und ich glaube natürlich, da gibt es auch Passagen, wo man sagt, oha, das ist schon ganz schön martialisch und ganz schön aggressiv. Aber es gibt Leute, die sagen, Vorsicht, ne, das ist halt, es wird falsch interpretiert.
Ja, wird es falsch interpretiert. Was ist eine falsche Interpretation und was ist eine richtige Interpretation? Klar, eine freundliche Interpretation, die auch den Religionsvertreter davon entlastet, sich damit auseinanderzusetzen, dass er vielleicht auch ziemlich einen fiesen Kram mit unterstützt, ist natürlich was Wunderbares. Nur, also ich glaube das Ganze nicht. Ich spreche auch die jüdisch-christliche Tradition nicht davon frei, auch ihre gewalttätigen und ihre martialischen Züge in sich zu haben. Das ist der Fall. Das ist so. Und ich will jetzt vielleicht religionsphilosophisch nicht allzu weit gehen, aber ich glaube, dass ein sehr strenger Monotheismus ein echtes Problem hat, weil dann gibt es am Ende immer nur eine Lösung. Es gibt nur eines.
Die einzig wahre Antwort und den einzig wahren Gott.
Genau. Mhm. Und ich sag mal, ich habe jetzt auch keine Lust, weil vielleicht kriege ich dann auch Ärger, sozusagen jetzt ein polytheistisches System hochzuhalten. Aber ich gebe es mal zu bedenken, dass also in einer Welt, in denen auch quasi auf der transzendenten Denkfolie die Dinge auch unterschiedlich ausgehen können. Also in der Auseinandersetzung von Menschen zurzeit mit dem christlichen Glauben, was sie alle völlig bescheuert finden, ist die Trinitätslehre. Kapiert keiner mehr. Dabei ist es eigentlich das Spannendste, weil darin ist die perfide und unmögliche Behauptung, dass 3 = 1 sei. Oder du schaust den einen Gott an und siehst eigentlich trotzdem 3 Persönlichkeiten. Und dann gibt es Vorstellungen in der Trinitätslehre, dass quasi diese 3 in einem auch miteinander streiten, dass also eine kommunikative Bewegung da drin ist. Das finde ich ausgesprochen spannend. Und alles, was so extrem mono sein muss und sein will, duldet immer nichts anderes neben sich. Und dann wird's ganz schnell gewalttätig.
Ja. Und da bin ich jetzt noch eine Ebene weiter. Ich habe ja schon gesagt, was mich grundsätzlich umtreibt. Jetzt kommt noch hinzu, dass ich ja ein schwuler Mann bin. Ich bin seit 27 Jahren mit meinem Partner zusammen. Und nochmal, die evangelische Kirche hat sich da total geöffnet und das ist total progressiv und da fühle ich mich auch mehr zu Hause. Aber gerade wenn ich auf die katholische Kirche in den USA, es ist besonders schlimm, gucke, oder eben auch islamischer Glauben, da werden Menschen wie ich einfach im schlimmsten Fall weiterhin ermordet. Und da sage ich mir, das kann's doch nicht sein, wie kann denn eine Religion dafür sorgen, dass Menschen, die nicht einfach so ins Bild passen, ermordet werden? Und das nochmal, ich will mich jetzt auch nicht da irgendwie nicht redundant wirken und Sie haben ja schon geantwortet und letztendlich ist es ja nur nochmal eine Facette der ersten Sache, dass ein Unheil passiert. Und das ist so ein Grund, warum ich mich so wahnsinnig schwer damit tue, ne? So mit dem Glauben, weil ich sage, nein, ich will nicht das unterstützen, weil das ist einfach so eine Triebfeder, dass Menschen Unrecht antun. Und nochmal, es muss nicht jetzt irgendwie im Irak sein, das ist auch in den USA, da gibt es einen Kaff, wo die Eltern ihre Tochter verstoßen, weil sie lesbisch ist. Und sie sagen, sieh zu, wir immer noch ganz viele homeless Kids, die von ihren Eltern in dieser Zeit verstoßen werden, weil sie halt schwul oder lesbisch sind. Das finde ich ganz schön traurig. Und da sage ich mir, wo sind wir denn in der Entwicklung? Also warum ist das immer noch so? Warum haben wir uns nicht endlich mal weiterentwickelt? Das ist
also ich kann erstmal nur sagen, bitte bewahren Sie Ihren Zorn und Ihre Distanz und schimpfen Sie, was das Zeug hält. Es ist einfach so, dass wir mit Texten arbeiten, die aus uralten Zeiten sind. Und wo aus Gründen, die wir heute gar nicht mehr nachvollziehen können, irgendwelche Ordnungen für heilig und andere für unheilig gehalten wurden. Und dass dann aus diesen Zusammenhängen, also irgendwelche Gesetzesmomente, die einige tausend Jahre alt sind, im Grunde genommen übertragen werden, als wären sie heute noch glaubensrelevant und heilsrelevant, ist ein einziger Irrsinn. Und letztlich kann man einfach nur sagen, ja, da hat immer wieder die Institution versucht, ihre Werte zu schützen und möglichst wenig Bewegung reinzubringen. Und ich finde es ganz, ganz lieb von Ihnen, dass Sie die evangelische Kirche so loben. Also ich weiß, als ich meinen Dienst in Lübeck angefangen habe, 1998, kam relativ früh, relativ bald ein Paar aus 2 Männern bestehend zu mir und sagte, wir wollen einen Segen. Da habe ich gesagt, mach ich. Ich habe seinerzeit mich auch dann mit meinem Propst unterhalten, der noch sagte, Wenn Sie meinen, das verantworten zu können, machen Sie das? Ja. Hängen Sie es nicht an die große Glocke.
Und wir reden von 98, das ist ja jetzt nicht ewig hier. Das sind etwas mehr als 20 Jahre, aber so, ne, man sieht man.
Aber meines Wissens war das der erste Versuch überhaupt in Lübeck in einer Kirche, dass das passiert ist. Hm. Es kann sein, dass jemand es noch verborgener getan hat als ich. Ich fand es auch in Ordnung, dass der Propst gesagt hat, häng es nicht an die große Glocke. Weil man dient nicht immer einer guten Sache, indem man erstmal ein ganz großes Ereignis daraus macht. Hm. Es ist schön, wenn man so ein bisschen Übungsfeld hat, um erstmal so eine Gewöhnung und Normalität auch in sich selbst damit herzustellen. Ich habe mich dann gewundert, dass irgendwelche Kollegen immer die schwulen und lesbischen Pärchen dann zu mir geschickt haben, weil ich das irgendwie kann und die anderen können das nicht. Übrigens, ein schwuler Kollege hat gesagt, kannst du dieses lesbische Paar bitte trauen? Ich kann das mit meinem Glauben nicht vereinbaren. Oh. Also es ist skurril. Hm. Es ist wirklich skurril, was da passiert ist. Und da kann ich einfach nur sagen, hey, da lieben sich zwei und die finden das schön und die kommen zusammen. Und letztlich, dass im Moment die Politik eigentlich den Druck hergestellt hat, dass auch die Kirchen gar nicht mehr so wirklich die Chance haben, das als Ehe oder Segen zweiter Klasse oder so anzuschauen. Das finde ich einfach nur großartig. Und ich wünsche mir da noch viel mehr Chaos in der Ordnung unserer kirchlichen Welt.
Ich hoffe auch, dass da noch einiges kommt. Lieber Herr Schwarze, gestatten Sie mir dann auch noch mal einen Exkurs zur katholischen Kirche zu machen. Mhm. Ich weiß, Sie können da überhaupt nicht jetzt im Grunde für sprechen, weil Sie ja auch nicht so in diesen eintauchen können, weil das ja so ganz eigene Strukturen und Befindlichkeiten und auch psychologische Prozesse sind, die da an diesen Menschen vorgehen. Aber das ist eben, also der Vatikan ist ja auch so ein Beispiel. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass also die Segnung von schwulen, lesbischen Paaren, das ist ja gerade wieder, also man dachte mal jetzt, der neue Papst, der ist endlich mal jetzt einer, der es ein bisschen aufweicht und hat ja auch erste gute Ansätze gebracht. Dann gab es aber wieder eine Rolle rückwärts. Dann dachte man, huch, hat er eigentlich vergessen, was der vor 2 Jahren gesagt hat. Und das treibt mich auch so um, weil es gibt ja, das ist ja kein Klischee, es ist wirklich, der Vatikan wimmelt nur so von verkappten Homosexuellen und dieser Selbsthass, der da offensichtlich herrscht, dass die dann so dermaßen archaisch rückwärtsgewandte Religion ausüben und überhaupt nicht bereit sind, sich zu öffnen, das macht mich auch sprachlos. Und warum ist denn da die katholische Kirche? Können Sie das irgendwie versuchen, sich da einzufühlen? Warum? Liegt das daran, dass die Traditionen, Sie wollen diese Tradition, wann Sie haben Angst, der liebe Gott, der bestraft Sie, werden Sie diese Tradition nicht aufrechterhalten? Das muss ja irgendwie eine Urangst bei der katholischen Kirche geben, dass sich da nichts tut, weiterhin nicht.
Also ich sag mal, dieser oft gelobte Papst, der muss mit seinen vielen Rollen vorwärts und rückwärts aufpassen, dass er sich als alter Mann da nicht irgendeine Verletzung zuzieht.
Genicksparre kriegt er.
Was auch immer. Das ist, man kann einfach zum Teil dankbar sein, dass ein bisschen Bewegung durch ihn in den ganzen Laden reingekommen ist. Aber mir ist ganz vieles dabei total rätselhaft. Ich kann mir einfach nur vorstellen, es gibt eine ganze Menge junge Männer, viele sind es ja nicht mehr, die überhaupt noch das Priesteramt ergreifen wollen, aber ich glaube, es ist auch lange Zeit so gewesen. Die hatten irgendwie das Gefühl, mit mir stimmt etwas nicht in Hinsicht auf die Sexualität, die es eigentlich sein soll. Wenn man dann in einem sehr streng katholischen Umfeld groß geworden ist, dann könnte eventuell diese Idee der Sublimation, die ich gar nicht verdammen will, ich kenne Leute, die sagen, Mir ist meine Sexualität irgendwie zu heikel. Ich traue mich nicht. Ich möchte das, was da ist, eigentlich gar nicht leben. Ich will es sublimieren in eine andere Tätigkeit. Das ist, sage ich, vollkommen ohne Ironie. Ich habe mal einen Mönch kennengelernt, der so lebt. Das geht alles, aber es geht nicht gut. Und es geht nicht gut für einen weltlichen Priester, der Tag für Tag, und wenn er nun heterosexuell ist, dann irgendwie sich im Gottesdienst auf schöne Frauen bei einer Trauung, einem hübschen Ausschnitt und so weiter schaut. Und dann gibt's eben die anderen, die eher die homosexuelle Neigung haben. Mhm. Ich will auch nicht in etwas dilettieren, wo ich mich nicht wirklich auskenne. Ja, also dieses ganze Problem rund um diese Pädophilie und
genau, dieser ganze Missbrauchsskandal, der ja immer wieder.
Dieser ganze Missbrauch ist natürlich eine riesenschlimme Geschichte. Mhm. Und ich weiß nicht, was da eigentlich in den Köpfen und Herzen dieser Männer losgegangen ist. Aber es kann sein, ich gehe davon aus, dass die Unfähigkeit nach so vielen Jahrhunderten das Thema Sexualität einfach mal anders anzuschauen innerhalb der Institution die Sache einfach so katastrophal gemacht hat. Denn meine Güte, ob Priester nun heiraten dürfen oder nicht, ist doch vollkommen wurscht. Es muss ihnen erlaubt sein, eine Sexualität zu haben und sie auch leben zu dürfen. Und ja, wo das nicht da geht, da kommen dann, da kommen dann oft solche schrägen, schlimmen und am Ende für die Opfer einfach nicht wieder gut zu machende Schäden dabei heraus.
Ja, weil Sexualität ist nun mal eine der Urtriebe, eine der Mächte in unserem Leben, die, also man kann versuchen, das zu unterdrücken, aber es ist irgendwann, wie Sie schon sagen, hat es dann, leider findet es immer Wege, die dann nicht immer gut aus sind. Und ich möchte zum Schluss noch wieder versöhnlich werden, weil das war jetzt sehr viel Kritik und ich möchte nicht, dass Sie das Gefühl haben, dass ich jetzt hier so ein Kirchenbashing mache, aber es war, ich fand es halt sehr spannend, mal mit einem Mann, der wirklich, wirklich aus der Kirche kommt und mit dem man mal über das Thema so offen reden kann. Das war ein großes Geschenk für mich und eine große Chance. Deswegen habe ich die auch genutzt und wurde dann auch dementsprechend natürlich ein bisschen, habe ein paar ein bisschen brandelige Fragen gestellt. Was ist denn für Sie persönlich, einfach wenn Sie mal zurückblicken auf Ihre Zeit als Pastor, was ist das Erfüllendste, das Schönste, das einfach, wo Sie sagen, ja, das ist der Grund, warum ich das weiterhin wirklich mit voller Überzeugung mache und warum ich einfach den Beruf auch liebe, den ich gewählt habe. Wie können Sie das zusammenfassen? Was treibt Sie da an?
Was total schön ist, ich muss mit dem, was ich mache, weder irgendwelche Kassen füllen, noch irgendwelche Ergebnisziele eines Unternehmens. Ich kann mich auch davon distanzieren, dass man vielleicht es ganz gerne hätte, dass ich mit dafür sorge, dass mehr Leute in die Kirche eintreten. Ich darf mit ganz wunderbaren Menschen und für ganz wunderbare Menschen Kultur machen. Manchmal habe ich Veranstaltungen, in denen kriege ich gar nicht so richtig was mit. Und dann ist die vorbei, weil ich so konzentriert bei der Sache bin. Und dann ist die Veranstaltung vorbei und ich sehe ganz viele strahlende Gesichter. Und dann denke ich, hey, ich glaube, das war gut.
Ja, toll. Aber gerade wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und das, da muss man ja auch mal einsortieren, es gibt natürlich auch Menschen, die lieber in ihrem Kämmerlein arbeiten, die das gar nicht suchen, die das auch nicht so das Positive daraus ziehen können, weil sie anders glücklich sind. Aber wenn man Menschen mag und mit denen ganz zusammenarbeitet, dann ist es natürlich ein großes Geschenk, wenn dann die strahlenden Augen sind und wenn man das Gefühl hat, da ist was Schönes rübergekommen. Und nun haben wir darüber gesprochen, die Welt ist leider weiter sehr kompliziert, es sind unruhige Zeiten, es gibt weiterhin viele Konflikte, es gibt auch leider Kulturpessimisten, die sagen, Armageddon kommt irgendwann, das wird so nicht weiter gut gehen aus diversen Gründen, aber was lässt Sie denn trotz all dieser ganzen diffusen Gemengelagen auf unserem Planeten optimistisch bleiben, dass die Menschheit das doch irgendwie hinbekommt, dass wir auch noch in 100, 200 Jahren einigermaßen gut miteinander auskommen und dass wir auch den Planeten lebenswert erhalten. Also das ist ja, ich glaube, der Optimismus ist ja auch eine sehr wichtige Triebfeder und unglaublich wichtig, dass wir überhaupt voranschreiten und uns auch entwickeln, dass wir ja Evolution weiter durchlaufen. Was lässt Sie denn optimistisch in die Zukunft schauen?
Ich weiß gar nicht, ob ich so optimistisch bin. Aber ich bin trotzig und ich kann das nicht ab, wenn es den Bach runtergeht. Wenn ich immer nur höre, das bringt alles nichts. Was soll ich mich noch engagieren? Es ist alles ganz schlimm und alles ganz, ganz furchtbar.
Die Welt wird sowieso untergehen.
Ich mag es, wenn Dinge gelingen. Und das ist möglich. Und nicht nur mir oder Ihnen, sondern die Menschen haben eine Chance, wenn sie einfach dem ständigen alles schlecht machen, diesen ständigen Abwärtsspiralen widersprechen und sagen, ich krempel die Ärmel hoch, ich fange was an, ich tue was für die Leute, für die Umwelt, für meine Stadt, für mein Dorf, für die Menschen um mich herum.
Ja, es lohnt sich. Ja, genau. Und wenn viele Menschen kleine, gute Taten vollbringen, ist das schon sehr viel wert für die Welt. Und ich bin ja auch ein großer Freund davon, positive Nachrichten mehr zu verbreiten, weil wir wissen ja nur beide, oder wir wissen alle, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass natürlich Bad News are Good News. Leider werden wir zugeballert mit negativen Sachen. Aber wenn man mal so hinter die Kulissen guckt, es gibt auch so viele tolle Sachen, die optimistisch stimmen. Irgendwelche Projekte, wo Waldstücke wieder aufgeforstet wurden, wo auf einmal wieder, also natürlich hört man immer nur, Gott, oh Gott, Bolsonaro macht jetzt den Regenwald noch schneller platt. Und na klar, das sind auch beängstigende Geschichten, gar keine Frage. Aber es gibt auch immer wieder Geschichten, wo man sagt, ja, es geht auch in die andere Richtung und da ist was Gutes und die Menschen kämpfen und die geben nicht auf. Und ich glaube, das ist auch, wo man trotzig wird und sagt, ja, mehr davon bitte. Herr Schwarz, ich wünsche Ihnen alles Gute für den Roman, für das Erstlingswerk, dass das ein großer Erfolg wird und dass Sie die weiteren Ideen in Ihrem Kopf dann umsetzen können. Vielen lieben Dank für dieses für mich sehr spannende Gespräch, aus dem ich sehr viel rausziehe. Und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gern, danke auch.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.